Hallo und herzlich willkommen zum 588. NMAC Podcast. Heute mit mir Alex und bei mir ist heute Markus. Hallo Markus.
Ja, hallo Alex. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Schön, dass ich wieder dabei sein kann. Ja, ich bin eigentlich ja auch sozusagen ein rothaariger Schwertkämpfer, kann man sagen. Weil ich habe tatsächlich auch rote Haare. Deshalb ist Adol Christine so ein bisschen, habe so ein bisschen Verbundenheit auf jeden Fall da. Über den sprechen wir ja heute, ne?
Genau. Wir werden nämlich für alle, die damit nichts anfangen können, mit diesem Namen Adol Christine, über Yi's Memoir, The Oath in Fel'Ghana sprechen. Das ist ein Remake des dritten Teils der Yi's-Reihe, die ja schon mehrere Spiele hervorgebracht hat. Also 10 Hauptteile, dann noch das Prequel Origin und ich glaube ein paar Ableger und Neuauflagen waren ja auch dabei und so.
Genau, es gibt zum Beispiel auch Yi's versus Legend of Heroes zum Beispiel, so ein Ableger und so, die aber nur in Japan erschienen sind.
Genau. Ja, es gibt auch Yi's Strategy.
Richtig, das gibt's auch noch.
Für ein DS damals.
Ja, ein bisschen.
Das ist sogar in Europa erschienen. Ja, ist in Japan, Europa und Australien erschienen, aber nicht Nordamerika.
Sehr außergewöhnlich, ich meine auch für die Serie. Und es gab ein Online-MMORPG, gab's auch. Das gibt's aber, glaube ich, nicht mehr.
Ach, siehste, das habe ich doch gar nicht. Das
wusste es gab auch ein MMO, ja, aber ich glaube auch nur auf Japanisch, glaube ich. Bin ich mir nicht sicher, oder gab es das mal kurz auf Englisch? Ist aber schon wieder abgeschaltet, also es existiert nicht mehr.
Ja, ist bei sowas eigentlich zu erwarten, weil ich glaube, dafür ist die Yi's-Reihe nicht groß genug. Vielleicht in Japan, dass da laufen könnte, kann man ja nie ausschließen, aber ja. Die Yi's-Reihe, um da kurz mal ein bisschen drüber zu reden, hat ihren Ursprung 1987. Da ist das allererste Yi's-Spiel damals erschienen für. Ich glaube, ursprünglich dann für PC 88
ja, und genau.
Dann noch für etliche weitere Systeme, darunter richtig. Auch
MSX Famicom. Und dann auch Famicom Master System. Und dann hat es auch wieder viele Remakes bekommen. Die beste, aktuellste Version gibt es für den PC. Das ist Yi's 1 und 2 Chronicle. Das ist wirklich gut.
Genau, weil man muss hier sagen, dass Yi's 1 und 2 halt im Endeffekt sehr stark zusammenhängen.
Genau.
Das mal so zu sagen.
Genau. Der erste Teil ist auch wirklich extrem kurz. Also den kann man wenn man weiß, was man macht, kann man den, glaube ich, in anderthalb, zwei Stunden tatsächlich durchspielen.
Ja, und man muss halt sagen, es ist wie bei vielen dieser Spiele, Final Fantasy 1 und 2, Dragon Quest 1 und 2, die werden auch immer in Doppelpack veröffentlicht,
genau.
Weil sie einfach zu kurz wären sonst. Bei Yi's 3 reden wir jetzt beim Remake, also bei Yi's Memoir, The Oath in Fel'Ghana von einem etwa 10 bis 12 Stunden Spiel.
Richtig.
Vielleicht 15, was ja auch jetzt nicht super lang ist, aber halt schon mal deutlich länger als die, also im Vergleich zu anderen Action-Rollenspielen, beziehungsweise Japan-Rollenspielen, aber halt länger als die ersten beiden Teile. Aber um nochmal auf den Ursprung einzugehen, also das war halt damals der erste Teil und den gibt es ja auch als Eck-Konsole-Spiel für die Switch.
Richtig, ich glaube sogar, in zwei Versionen. Ich glaube auch in der MSX-Version ist es auch noch vorliegen, glaube ich.
Das kann sogar auch sein. Mhm. Es gibt auch den dritten Teil, also Yi's Wanderers from Yi's, so heißt es ursprünglich der dritte Teil, also Yi's 3 Wanderers from Yi's, den gibt es auch als Eck-Konsole-Version für die Switch, halt mit japanischen Texten, muss man da dazu sagen.
Richtig, auf Japanisch, aber so storymäßig und so ist nicht so viel mit einem kleinen Walkthrough aus dem Internet im Hintergrund, kann man das wirklich gut durchspielen. Also da ist nicht sonderlich viel, nicht so extrem viel Story oder Puzzles oder so. Die ursprünglichen Yi's-Spiele sind halt quasi Action-Adventures wie Zelda, aber noch mehr auf Action konzentriert. So kann man sagen, würde ich sagen.
Und man kann halt sagen, wenn man es spielen will, sollte man sowieso wahrscheinlich im besten Fall zu dem Remake Yi's Memoir The Oath in Fel'Ghana greifen. Das ist die, nicht nur weil Texte und so zugänglicher und so weiter. Ich meine, das ist in Englisch, das Spiel dann. Aber es ist auch ich habe das originale Yi's 3 nie gespielt, aber soweit ich gelesen und gehört habe, ist es auch die bessere Version des ganzen Spiels.
Richtig, Also das Original Yi's 3, das galt ja immer so ein bisschen als schwarzes Schaf, weil es halt genau wie Zelda 2 halt auch von der Seite zu sehen ist. und da auch sehr abweicht letztendlich von dem Hauptspielsystem. Das war ja auch, normalerweise ist es auch aus der Vogelperspektive zu sehen. Genau, also die alten Spiele, ja. Wie Zelda.
Und das haben sie beim Remake halt auch so umgesetzt. Sie haben ja die Engine von Ys 6 dafür verwendet.
Richtig,
damals.
Genau.
Um hier dann noch an die Fakten nochmal zu kommen, das Remake ist ursprünglich ohne den Memoir-Zusatz als Ys The Oath of Fulgana für den PC 2005 im Juni in Japan erschienen. Mhm. 2012 kam erst die weltweite Veröffentlichung am PC und hat 2010 bzw. 2011 dann eine PSP-Version in Japan, Nordamerika und Europa bekommen.
Genau.
Und diese Version, also dieses Remake, das da für PC und PSP veröffentlicht wurde, wurde jetzt nochmal genommen, leicht angepasst sogar, und auf Switch, PS4 und PS5 nochmal neu veröffentlicht als Ys Memoir, The Oath in Off oder In? Ich habe es oft aufgenommen, das heißt Infelgana.
Infelgana.
Ja. Habe ich im Plan gerade falsch auf, das heißt Infelgana, veröffentlicht und ist halt dadurch jetzt auch wieder, ich sag mal, auf aktuelleren Systemen erhältlich, mal abgesehen von der PC-Version, die es ja seit 2012 auch gibt, und halt nochmal in einer etwas angepassten Version. Was für Anpassungen das sind, darauf gehen wir auch noch ein. Das sind eher Kleinigkeiten, sage ich direkt. Es ist nicht so, dass wir da mit irgendwie grafischen Verbesserungen oder sowas zu rechnen haben, aber wie gesagt, auf sowas gehen wir dann noch ein. Ich würde sagen, wir haben jetzt hier so alles erzählt, wir gehen jetzt wirklich mal so lange zur Geschichte des Spiels über, was jetzt nicht die umfangreichste ist, aber bevor wir auf die Geschichte jetzt an sich eingehen, habe ich mir gedacht, weil Ys ja dann doch ein paar Teile hat, will ich mal ganz kurz zur Chronologie was sagen, weil die Chronologie der Spiele ist nicht, sagen wir so, die Spiele sind nicht chronologisch erschienen.
Richtig.
Also wir haben nicht Ys 1, 2, 3, 4 und so weiter in einer Reihenfolge. Die sind springend gerne mal innerhalb der Reihe. Es ist nicht ganz so schlimm, wie man es erwartet, aber es wird gesprungen. Also natürlich, der erste Teil ist Ys Origin. Das ist ja eher ein Ableger, der als Prequel erschienen ist. Er spielt 700 Jahre vor dem ersten Teil und steht nochmal so für sich. Da ist auch natürlich Adel Kristin nicht drin. In allen anderen Teilen, Hauptteilen, ist Adel Kristin wirklich der Hauptcharakter.
Genau.
Und deswegen ist er auch halt in unterschiedlichen Altersstufen zu erleben.
Genau.
In den ersten beiden Spielen Ys 1 und 2, die halt auch wirklich so ganz vorne stehen, und ist er 16, 17. Danach kommt dann tatsächlich der aktuellste Teil Ys 10 Nordics, der ja, ich glaube, 2024 bei uns erschienen ist.
Richtig, war noch im Oktober, glaube ich, ja.
Genau, und 2023 müsste der in Japan erschienen sein, wenn ich mich da, ich habe es offen sogar. Genau, 2023 im September in Japan und 2024 dann bei uns halt. Und der kommt dann als direkt danach, nach den ersten beiden Teilen, als Adel mit 17. Dann kommt Ys 4, beziehungsweise Ys Memories of Salcetta, weil Ys 4 war in der Ursprungsversion auf zwei Spiele aufgeteilt.
Nee, nicht ganz. Es gab zwei verschiedene Versionen, die von zwei entwickelt
wurden. Genau, meine ich ja. Das meine ich. Es gab zwei Versionen
genau.
des Spiels.
Und das ist
aber
jetzt die... haben es zusammen.
Das, genau, das ist so die definitive Version, der halt alles zusammengefasst wurde,
genau.
sozusagen. Deswegen, also Memories of Salcetta, das ist, glaube ich, für PS4 erhältlich. Ich weiß gar nicht, ob das
für
andere.
Ich meine, es gäbe, also die für die Vita auf jeden Fall. Und ich meine, es gäbe auch eine Switch-Version, oder täusche ich mich da?
Ja, du hast recht. Es gibt in Japan aber nur.
Ach, nur in Japan, okay.
Die Switch-Version gibt es nur in Japan. Ich habe es gerade offen, ich habe es extra nochmal aufgemacht. Es gab eine PS Vita-Version, das war sogar die erste Version des Spiels. Es gibt eine PC-Version, die ist 2018 erschienen. Und es gibt die PS4-Version, die 2020 bei uns erschienen ist. Also im Endeffekt kann man es am besten wahrscheinlich noch auf PC und PS4 spielen, dieses Spiel. Und das ist dann der direkte Vorgänger, zeitlich gesehen, in dem Spiel ist Adel 18 von Ys Memoir, The Oath in Fulgana, beziehungsweise Ys 3, was wir heute besprechen wollen, in dem er dann 19 ist. Also sind wir jetzt da angekommen. Im Endeffekt ist der vierte Teil in der Adel Kristin-Reihe.
Genau.
Ys 3. Danach würde es dann weitergehen, um es mal zu Ende zu führen, mit Ys 5, dann Ys 8, dann Ys 6, dann IS-7 und dann IS-9.
Genau, bei 9 ist er am ältesten bis jetzt.
Ja, 24,
vier,
genau.
Das ist schon sehr alt für Japaner. Für japanische.
Ja, es ist, man muss auch sagen, also in so einer mittelalterlichen Fantasy-Welt finde ich es auch gar nicht, dass, also mit 16 ist da schon unterwegs zu sein, ist eigentlich für mich so, ja,
genau.
Ja, mittelalterliche Fantasy-Welt, die werden ja eh nicht so alt auch.
Stimmt.
Muss jetzt in dem nicht so sein, aber finde ich jetzt gar nicht so unlegitim.
Stimmt.
Der hat halt schon sehr viel auch erlebt. Man muss sagen, dass zwischen 8 also die meisten, man muss ja sagen, wir haben hier wirklich so eine sehr klare Abdeckung. 16, 17, 18, 19 haben alle Spiele. 20 hat ein Spiel mit IS 5. 21 ist Alter hat ein Spiel. Aber 22, da ist bisher die Lücke. Es gibt bisher kein Spiel, in dem Adel 22 ist. Dafür haben wir mit IS 6 und 7 zwei Spiele, in denen er 23 ist.
Ja, also da ist noch viel, was noch berichtet werden kann. Ne? Ich glaube, wir hatten schon mal drüber gesprochen, dass das so ein bisschen ähnlich ist wie Conan der Barbar, ne? Wo ja auch.
Ja, ich glaube auch. Wir hatten irgendwann mal über IS in einem.
Genau.
Ich weiß nicht mehr, in welchem Zusammenhang, hier im Podcast kurz gesprochen und das dann auch dabei erwähnt. Genau, wir hatten da Conan unter anderem erwähnt.
Genau. Wo ja auch immer quasi so ein Chroniker diese Geschichte erzählt und dann deshalb das auch alles nicht so chronologisch ist. Und hier.
Genau, also so hat sich das der Robert E. Howard damals gedacht, dass die Geschichten so niedergeschrieben sind, als ob sie halt einfach erzählt werden würden und deswegen keine Chronologie dahinter steht.
Genau.
Deswegen der gerne mal gesprungen wird.
Ganz genau.
Und das haben wir hier halt auch. Ich glaube, die
Entwickler haben gesagt, dass der Adult selber sozusagen am Ende seines Lebens da seine Chroniken verfasst hat. Er ist irgendwie mit Anfang 60 oder so gestorben, glaube ich. Und er hat am Ende seines Lebens da diese Chroniken verfasst. Und das sind halt die Aufzeichnungen, die wir dann spielen, auch sozusagen.
Ne? Ja. Und da muss man halt sagen, es ist halt, wie gesagt, die erscheinen nicht chronologisch. Ich könnte mir gut vorstellen, dass wir als nächsten Teil entweder dann einen bekommen, der nach IS 9 spielt oder tatsächlich die Lücke zwischen IS 8 und IS 6 geschlossen wird mit Alter 22. Aber das werden wir erst irgendwann erfahren. Und über die Zukunft der Reihe werden wir eh später noch sprechen. Ich wollte nur mal kurz die Timeline ansprechen, damit wir hier auch eine Einordnung haben von IS Memoirs, The Oath in Ferghana, wann das spielt. Ist natürlich für das Spiel selbst vollkommen irrelevant. Ich sage auch direkt, ich bin nicht der große IS-Kenner. Ich kenne vor allem die späten Teile, also ab Teil 8. Wobei ich auch nur, ich glaube sogar nur 8 und 9, ja, 8 und 9 habe ich, glaube ich, sogar nur auf der PlayStation gehabt. Ich glaube, die anderen Teile habe ich alle bisher noch nicht gespielt, bis jetzt halt den neuen, also die Switch-Portierung von dem von The Oath und Ferghana. Und also ich bin noch nicht so bewandert mit der Reihe. Ich glaube, du bist aber ein bisschen mehr drinnen.
Ja, aber es ist ja, genau, es ist aber gar kein Problem, denn die Spiele, die stehen auch so ein bisschen für sich, ne, da das ja
genau,
auch
diese... Genau, das wollte ich damit gleich auch sagen.
Genau, also da die Chronologie ja nicht einheitlich ist, ist das eigentlich egal, letztlich mit welchem Teil man da anfängt. Ne?
Ja, die beiden Teile, die am ehesten noch da in Einklang zueinander stehen, waren Teil 1 und 2 im Ursprung,
genau.
Weswegen sie ja in den Neuauflagen immer zusammengepackt wurden auch. Und da finde ich, aber wie gesagt, wir reden später über die Zukunft. Wir gehen jetzt mal auf die Story von The Oath in Ferghana ein. Das lässt sich relativ einfach zusammenfassen. Nach den Ereignissen von IS 4, beziehungsweise IS Memories of Sesseta, reisen Adel und sein Freund Dogi in die Heimat von Dogi, eben Ferghana, weil sie gehört haben, dass es dort Probleme gibt. Und schon kurz nach ihrem Anfang merken sie, ja, das stimmt, Monster ziehen umher, was nicht üblich war, ein Denkmal ist zerstört worden und sie treffen dann auch eine Jugendfreundin von Dogi, die von Monstern angegriffen wird, ihr Bruder ist auch verschwunden, der Lord sorgt für Ärger mit hohen Steuern und so weiter und so fort. Also es ist einiges im Argen in Ferghana und als es dann zu ersten Problemen kommt mit Menschen in Gefahr, ist natürlich Adel sofort zur Stelle als Abenteurer,
natürlich,
um zu helfen, und dadurch wird er im Endeffekt in die ganzen Pläne des Lords reingezogen und in die Angelegenheit von Elena, so heißt die Kindheitsfreundin von Dogi, und Chester, das ist ihr Bruder, natürlich auch und so weiter und so fort. Ich denke, viel mehr sollte man zur Geschichte gar nicht erzählen, weil sonst spoilert man, was man hier sagen kann. Ich mag die Erzählart des Spiels, weil abgesehen vom Spielstart wird auf allzu lange Zwischensequenzen oder lange Dialogszenen weitgehend verzichtet. Mhm,
genau.
Die Gespräche sind alle schön kurz gehalten, aber auf den Punkt gebracht.
Finde ich auch.
Also auch nicht zu kurz.
Finde ich auch sehr angenehm so. Das ist, macht dann auch irgendwie Spaß, der Geschichte zu folgen, obwohl die jetzt, die hat ein paar nette Twists, also ein paar nette Wendungen, muss man schon sagen, besonders gegen Ende, aber ist jetzt nichts unglaublich Spektakuläres, was man noch nie irgendwo vorher gesehen hat oder so, aber ist nett, nette Rahmenhandlung. So,
ne? Ja, ich finde, sie ist interessant, sie ist spannend erzählt,
genau.
Also das ist ja ausreichend. Aber es ist jetzt nicht der neue Story-Oberhit oder sowas.
Nee.
Ist aber auch gar nicht schlimm. Man muss ja auch bedenken, dass das Original, also der Ursprung, auf dem das Ganze basiert, 26 Jahre alt ist.
Richtig.
Nee, stopp, nee. Falsch, nicht 26.
Länger.
26
noch älter
ja, sogar noch älter. Das ist
36 Jahre. 36 Jahre her, ja.
Ja, 89 erschien, also Ende der 80er. Und da waren Stories natürlich noch nicht so ausgefeilt, wie sie heute sind. Deswegen ist das vollkommen in Ordnung. Mich hat das überhaupt nicht gestört. Nö. Ich fand das sogar charmant eher.
Mhm.
Und es hat mir deswegen auch Spaß gemacht, weil ich sehr schnell wieder im Gameplay auch drin war und sehr schnell wieder weiterspielen konnte und die Geschichte auch trotzdem erlebt habe. Und ich mag auch die Charaktere, die da auftreten.
Mhm.
Ich mag Elena, ich mag Dogi und so weiter. Ich mag die Charaktere. Das ist einfach, ja, das ist eine schöne Geschichte, die sehr, ja, ich will nicht sagen, die leicht erzählt.
Richtig, wird, ganz
ohne,
genau.
Ohne, dass sie jetzt an Tiefe oder sowas verliert dadurch. Das ist halt eine typische Fantasy-Geschichte und genau das mag ich.
Mhm.
So was Schönes für zwischendurch storymäßig.
Genau, ist ja tatsächlich heute auch eher selten sowas, muss man ja,
ja
sagen. Ne? Weil heute,
da kann
heute,
ich direkt,
ne? Ja.
Ja, da kann man direkt dazu sagen, diese 10 bis 12, vielleicht 15 Stunden Spielzeit, die man in das Spiel steckt, finde ich auch sehr angenehm, weil die meisten Spiele heutzutage, gerade aus dem Japan-Rollenspielbereich, egal ob jetzt Action oder nicht Action, weißt schon, rundenbasierte Kampfsysteme oder wie auch immer, brauchen ewig. Da bist du dann 60, 70, 80, 100, 150 Stunden beschäftigt.
Ja, das finde ich auch. Genau, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, dass Spiele heutzutage auch teilweise sehr überladen schon sind. Da macht es schon richtig Spaß, mal wieder sowas Frisches, Kurzes dann mal wieder zu spielen, ne?
Genau. Ich meine, auch die Ys-Spiele sind mittlerweile.
Genau.
Also, man muss sagen,
genau.
Jetzt mal ein Beispiel: Ys 10, das aktuellste.
Mhm.
Da soll man für die Story etwa 25 Stunden brauchen. Will man aber alles mitnehmen, dann braucht man mal locker so 40 bis 60 Stunden auch wieder für das Spiel.
Ja, finde ich auch schon.
Und das
fast
auch für den
zu viel.
Ja?
Ja.
Ja. Ich ist es nicht zu viel. Es hängt immer vom Spiel ab, wie viel zu viel dann ist letztlich.
Mhm.
Weil. Die Spiele funktionieren ja und die machen ja trotzdem Spaß.
Richtig, auf jeden Fall.
Aber ich finde es halt angenehm, auch mal wieder ein Spiel zu haben, das ich einfach in 12 Stunden durchspiele und fertig.
Ja.
Ohne dass ich da noch, was ich jetzt ewig lange Zeit reinstecken muss oder sonst irgendwas. Ja, ich meine schon der Nachfolger, also Ys 4, beziehungsweise die Neuauflage davon, Ys Memoirs of Celceta, hat ja eine Spielzeit von rund 20 bis 25
ja.
Stunden für die Story. Und
ja.
wenn man alles haben will, hat man da auch gut, was weiß ich, 50 Stunden zusammen.
Mhm. Ja. Das ist
das soll jetzt keine Beschwerde über lange Spielzeit sein oder sowas.
Nee, aber
teilweise mein Problem mit, aber das hängt ganz stark vom jeweiligen Spiel ab.
Mhm.
Aber ich will dieses Spiel dafür loben, dass es halt deswegen auch so angenehm und kurzweilig ist und das einfach gut zu diesem Spiel passt.
Mhm.
Also jetzt Ys Memoir, The Oath in Fel'Ghana.
Ja, genau. Also ich sehe das genau wie du. Auch die späteren Ys-Teile, auch ab 8, 7, 8 und so, die sind auch alle gut. Aber ich finde, die Serie, die war halt ursprünglich wirklich so eine extrem kurzweilige Action-Adventure-Geschichte mit viel Action. So, und die neuen Teile, die das ist dann schon fast schon ein bisschen wieder so zu viel fast. Es ist immer noch gut, aber ich wünschte mir da auch, dass es da wieder ein bisschen wieder zurück zum Ursprung gehen würde wieder.
Ja, die sind halt, man muss es sagen, es sind klassischere Japan-Rollenspiele geworden.
Mhm.
Das fällt ja auch im Gameplay
richtig.
Auf. Während man in den neuen Teilen in Gruppe unterwegs ist und so weiter und auch das Kampfsystem ein bisschen anders ausfällt, ist man in The Oath in Fel'Ghana ist Adol die ganze Zeit alleine unterwegs, was sehr klassisch für die Reihe ist. Der ist alleine unterwegs und wir haben es hier wirklich mit einem Action-Rollenspiel zu tun. Also wir wenn wir auf Gegner treffen, kommt da keine Kampfbildschirme, wir haben keine Runden oder sowas. Nein, wir drücken einen Knopf und schwingen unser Schwert.
Genau.
Das heißt, wir kämpfen wirklich direkt gegen die Gegner, wie wir es aus einem Zelda oder aus einem Secret of Mana oder sowas kennen.
Mhm, genau.
Kloppen wir auf die Gegner ein, können mit X so einen, wenn der entsprechende Leiste aufgeladen ist, so eine besondere Kraft aktivieren, dass sie ein bisschen stärker sind. Mit der Zeit lernen wir dann auch noch Zauber, die wir einsetzen können, wie ein Feuerball. Wenn wir den können, der wird auch in der Zeit dann stärker, dass wir den auch aufladen können. Im Endeffekt war es das. Mehr ist das nicht, das Kampfsystem. Aber genau, wir können auch irgendwann noch ausweichen. Es sind so Kleinigkeiten, die dazukommen. Aber es wird nie sonderlich komplex oder überladen. Das war auch ein sehr, sehr angenehm an dem Spiel ist. Es ist auch nicht an Spielmechaniken überladen. Mhm. Es ist wirklich einfach eher ein bisschen simpler gehalten noch im Vergleich zu anderen Action-Rollenspielen und Rollenspielen an sich. Aber auf eine Weise, wodurch das Spiel einfach einen sehr angenehmen Gameplay-Fluss entwickelt. Also so einen richtigen Flow hat, der immer wieder aufs Neue motiviert.
Ganz genau, und wie ich finde. Genau, und es ist ja auch nicht so, dass es da irgendwie langweilig wird oder so. Ganz im Gegenteil, es gibt so viele unterschiedliche Gegenden, die man erforscht. Es ist jetzt eine Mine oder eine alte Ruine an einem Vulkan oder ein Gebirge, kommt man später hin und so weiter. Und es ist immer abwechslungsreich. Und jedes Gebiet hat auch seine eigenen Gegner, seine eigenen Hindernisse und so. Und es wird auch wirklich nie langweilig und so. Also es ist wirklich. Ja. Wirklich toll, toll gemacht. Wie du sagst, man kommt in so einen Flow rein und auch gerade, dass es so simpel gehalten ist. Ich meine, Adol benutzt auch nur Schwerter, keine anderen Waffen. Es gibt verschiedene Schwerter, die er findet, die man dann noch mit so mit Erz, das man findet, ein bisschen aufmotzen kann beim Schmied, aber sonst hat er nur ein Schwert zur Verfügung und eine Handvoll Zaubersprüche durch diese Ringe, die er da bekommt. Ne?
Ganz genau. Und außer dem Schwert ist die einzige Ausrüstung sein Schild und seine Rüstung.
Genau.
Von denen gibt es auch nicht super viel. Aber die hat man halt. Man kann die auch immer nur, ich glaube, die Standardausrüstung von Adol kann man wirklich nur auf Level 3 verbessern. Ich glaub, zweimal verbessern ist das dann sogar nur.
Ja.
Und fertig. Und dann hat man halt irgendwann das nächste. Und da fällt dann auch schon auf, dass es sogar sein kann, dass die nächste Waffe bereits stärker ist als die höchst verbesserte erste Waffe, die Adol tragen kann. Und das ist dadurch gibt es zwar dieses, wir haben neue Ausrüstung und so weiter, er wird stärker, was ja auch durch Erfahrungspunkte und Levelaufstiege natürlich passiert, aber es ist nicht so viel, wie man es aus anderen Spielen kennt. Was natürlich jetzt Geschmackssache ist, ich bin jemand, wenn ich ein Spiel spiele, liebe ich es, neue Ausrüstung zu finden und zu schauen, ist es jetzt besser?
Genau.
Oder auch das Aussehen. Ich liebe es, wenn das Aussehen der Rüstung sich dann verändern und so weiter. Deswegen, ich mag es auch, wenn ein Spiel nicht nur einfach Rüstung und fertig, Rüstung, Schuhe und das war's, sondern ich mag es dann wirklich die Rüstung, die Beine, die Schuhe, vielleicht sogar Schienbeine, die Hände, alles einzeln noch ist.
So wie Diablo oder
wirklich
so.
Möglich, ne? Ja, genau, damit ich möglichst viel verschiedene Sachen auch einmal optimieren kann, aber halt auch optisch anpassen kann. Ich bin da einfach, keine Ahnung, gerade das optische Anpassen mag ich dabei
auch sehr total, gerne. Auf jeden Fall,
ja. Ich habe das zum Beispiel auch in Assassin's Creed Odyssey sehr gerne gemocht, wie das da mit der Ausrüstung war, da war es gar nicht so viel. Ich mochte es auch in Assassin's Creed Unity damals mit der Ausrüstung, da war es das erste Mal, dass du diese verschiedene Ausrüstung hattest. Aber halt auch, wie gesagt, Diablo ist ein gutes Beispiel. Aber ich mag es auch, wenn es so einfach ist, weil es muss immer zum Spiel passen. Und hier passt es einfach meiner Meinung nach unglaublich gut zum Spiel, dass alles ein bisschen einfacher ist.
Ja.
Ein bisschen bodenständiger bleibt. Dadurch ist es halt wirklich ein sehr schönes, kleines Rollenspielabenteuer, was nicht bedeutet, dass es jetzt die Story nicht eine große Tragweite haben könnte. Es ist halt wirklich so, Adol ist mit Doki dahin gereist und erlebt dort halt ein Abenteuer. Eine Episode eines Abenteurers, wenn man so will.
Genau, ja.
Und das ist ja eigentlich das, was Ys ausmacht. Das haben sie halt, ich finde gerade mit Ys 9, Ys 10 kann ich noch nicht beurteilen, habe ich nicht
gespielt. Habe ich auch noch nicht gespielt, tatsächlich.
Aber ich finde gerade Ys 9 hat das so ein bisschen verloren. Ich glaube, Ys 9 war es, muss gerade mal kurz
das nachschauen. In dieser Gefängnisstadt, ja?
Genau, das hat es so ein bisschen verloren. Ys 8 was? Ys 8 war jetzt Lacrimosa of Dana.
Genau.
Das hat das noch nicht ganz so schlimm gemacht, wie ich finde. Da hat man aber schon die Anzeichen davon gesehen. Is7 kann ich halt nicht beurteilen, das habe ich nicht gespielt. Aber Is9, finde ich, hat das Ganze ein bisschen zu sehr in diese klassische, ja, ich bin Japan-Rollenspielrichtung getrieben, das ganze
Ja,
Ding.
genau, finde ich auch. Ja, genau.
Hat zwar schon mit Is8 angefangen, aber bei Is9 fand ich das dann irgendwie. Es ist kein schlechtes Spiel, Is9, will ich damit jetzt sagen.
Nee, auf gar keinen Fall, aber
Aber
ja, ich weiß, was du meinst. Ich meine,
ja.
Is7 hatte das tatsächlich auch. Also der siebte Teil ist der erste, der mit so einer Party war. Also der erste, wo man
Ja.
drei Partymitglieder hatte. Der war allerdings dann noch ein bisschen, sage ich mal, auch noch ein bisschen mehr auf die Action fokussiert, während das ja dann irgendwie dann so ein bisschen kippte mit immer mehr Sidequests und Charakteren. Jetzt sind acht da auf dieser Insel, dass man da diese Basis aufbauen kann und so weiter. Das ist ja auch, dass es so ein bisschen ausartet, so in diesen Sidequests und so.
Ja.
Ne? Genau, das ist
Ich muss halt sagen,
Ja.
nee, was wolltest du
Nee,
sagen?
ich wollte nur sagen, wie es halt, wie du sagst, das ist halt quasi, wird halt immer mehr zu einem normalen JRPG sozusagen. Ne?
Genau. Ich habe halt Is durch Is 8 kennengelernt. Das war mein erstes Is-Spiel. Deswegen ist halt das, was ich als also wirklich meine erste Erfahrung mit Is. Und ich mag halt das, was ich jetzt in Zeos und Fergana habe, finde ich auch sehr schön, weil solche Spiele wünsche ich mir öfter. Ich finde auch die klassischen Zelda-Spiele, Link to the Past, Link's Awakening, die sind gerade auch sowas. Und deswegen mag ich wahrscheinlich jetzt Zeos und Fergana so gerne, weil mich es halt auch ein bisschen daran erinnert. Es gibt ja auch ein paar kleinere Rätsel in den Spielen. Die
Richtig,
sind jetzt nicht
genau.
sonderlich kompliziert. Einfach ein paar Fackeln anzünden mit dem Feuerzauber oder sowas zum Beispiel.
Genau.
Aber sie bringen Abwechslung ins Gameplay nochmal zusätzlich rein.
Oder zum Beispiel die Zeit anhalten. Mit einem Ring kann er ja die Zeit anhalten. Ne?
Ja,
Also,
genau, sowas zum Beispiel dann auch. Es sind aber so Kleinigkeiten, die dann noch dazukommen. Und die dem Spiel dann halt einfach diese nötige Abwechslung
Ist so
geben.
ein
Aber
bisschen
ja.
auflockernd, ne? Ist es quasi, ne, wie du
Genau.
jetzt auch jetzt zum Beispiel in einem Resident Evil ja auch so leichte Puzzles hast, um dann ein bisschen Auflockerung da reinzubekommen, so zum
Ganz genau.
Beispiel, ne?
Du hast in dem Spiel ja sogar Nebenquests. Aber das sind dann, also Nebenquests, es gibt da so einen Händler, der will Erz ankaufen.
Genau.
Dann musst du halt entscheiden, verkaufst du dem das Erz, um Gold zu bekommen, was du natürlich auch brauchst, weil für Gold kann man ja dann bei der Schmiedefrau auch mehr bessere Waffen und Items kaufen. Und man braucht allerdings auch Gold, um die Waffen zu verbessern neben dem Erz. Das heißt, braucht man Gold, kann man dem ein bisschen Erz verkaufen. Ich bin ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung, was passiert bei dem, ob der irgendwann zufrieden ist. Ich weiß, beim ersten Mal will er 10 Erz haben, danach will er
Ja,
50 Erz
ich weiß
haben.
es auch tatsächlich gar nicht
Ja,
mehr.
ich habe ihm die 50 Erz bis nicht verkauft bisher, bin ich ganz, muss ich ehrlich sagen, ich habe es nicht ausprobiert. Ob es dafür irgendeine ganz besondere Belohnung bekommt, wenn man dem wirklich, keine Ahnung, am Ende vielleicht sogar 100 Erz aber auf einmal verkauft. Aber ja, das ist halt jetzt auch nicht wirklich ein. Ja, das ist eine Nebenquest. Das ist halt so ein Nebending. Eigentlich eine Möglichkeit, um sein Erz in Geld umzutauschen, wenn man eher Geld als Erz bräuchte jetzt.
Genau, wenn man jetzt seine Waffen schon auf dem höchsten Stand hat oder so, weil es ist irgendwann so, und dann hat man das beste
Ja.
Schwert und ist auf der besten Stufe, oder die beste Rüstung auf der besten Stufe, dann ist das Erz halt, was man findet, dann nicht mehr so viel wert, und wenn man will, kann man das dann halt dann da verkaufen.
Ganz genau. Ja, ich glaube, wir haben jetzt ausführlich drüber gesprochen, wie das Spiel ist und wie sie es auch spielt. Also ich muss sagen, die Steuerung finde ich auch sehr angenehm auf der
Es
Switch.
ist sehr, genau, es ist das ursprüngliche Is/Os Infergana hat auch eine extrem präzise, richtig gute Steuerung.
Ja.
Und das hat das jetzt auch, finde ich auch. Also das ist gut umgesetzt, sehr sauber umgesetzt.
Ja, man kann ja sogar in den Optionen einstellen, ob man die Richtung, also ob es nur, ich glaube, in alle Richtungen geht, also wie im Stick halt frei bewegen oder ob sogar nur in acht Richtungen die Bewegungen gehen.
Genau.
Das
Was
kann man
man.
in Optionen einstellen.
Genau, was man auch noch sagen kann, ist auch, dass man springen kann und dass so
Ja.
Jump'n'Run-Einlagen auch dabei sind, ne? Und auch bei den teilweise wirklich extrem spektakulären Bosskämpfen muss man auch manchmal viel springen und hüpfen. Die Kämpfe sind allerdings extrem fair und sind so gestaltet, dass man die auch ohne Probleme, wenn man es drauf hat, ohne einen Treffer zu kassieren, schaffen kann. Ne? Zum Beispiel, das
Ja,
ist
da
dann.
möchte ich jetzt aber, da muss ich anmerken, die Bosse sind schon, also die normalen Gegner finde ich jetzt nicht so schlimm. Die sind relativ einfach zu besiegen. Auch wenn ich sagen muss, manchmal verliert man schon ein bisschen auch den Überblick, wenn sehr viele Gegner
Das
da sind.
stimmt, das
Und dann kann man
stimmt.
auch mal Schaden einstecken, ohne es zu merken. Und auf einmal ist man tot, einfach weil man nicht mitbekommt, dass man Schaden überhaupt eingesteckt hat. Das kann relativ leicht passieren, auch weil die Rumble-Funktion meiner Meinung nach etwas schwach ist. Und ich kein. Also das Schadensfeedback wäre vielleicht so ein Punkt, der ein bisschen kritisiert werden könnte. Weil man es wirklich verpeilen kann, wenn man gerade im Angriff die ganze Zeit steckt, dass man Schaden einsteckt. Ist mir einmal passiert, dass ich auch gestorben bin tatsächlich. Ist aber nicht schlimm, wenn man stirbt, geht man auf Retry und dann fängt man im Normalfall eigentlich am Anfang des Raumes, des Gebietes, also wirklich der Stelle eigentlich an der man gerade gestorben ist. Und beim Boss fängt man halt am Anfang beim Bosskampf wieder an. Also das ist
Richtig.
nicht so, dass man jetzt irgendwie am letzten Speicherpunkt anfängt. Deswegen ist ein Tod jetzt auch nicht super schlimm. Man verliert auch nichts oder sonst irgendwas. Aber zu den Bosskämpfen, will ich kurz sagen. Die sind spektakulär, keine Frage. Aber sie sind auch ganz schön knackig.
Das stimmt.
Also, wenn man nicht weiß, wie die gehen, also würde ich fast sagen, dass also im ersten Versuch, den direkt einen
Nee.
Boss direkt zu schaffen, also einige der Bosse, wird nichts. Man wird einmal
Ja,
sterben, denke ich, bei den meisten Bossen.
definitiv. Auch gerade hier dieses Sphinx aus der Mine, da relativ am Anfang. Wenn man da nicht weiß, wie man ihren Angriffen schnell ausweichen kann, ist man da sehr schnell tot tatsächlich.
Ganz.
Wenn man es raus hat irgendwie durch nach ein paar Versuchen, läuft's, fluppt's. Aber es ist herausfordernd. Es hat ein paar herausfordernde
Ganz.
Bosse. Und ich muss sagen, der letzte Boss von dem Spiel, der ist so unfassbar gut, dieser Kampf, weil der mit diesem absolut fetzigen Hardrock-Soundtrack daherkommt und nachher springt und weicht man den ganzen Attacken dann aus im Takt der Musik. Das ist so cool gemacht. Also wenn man es da richtig drauf hat, ist das wie als wenn man mit dem Boss am Ende tanzt fast. Das ist richtig cool. Also
Aber du sagst,
ja.
ja? Nee, was wolltest du?
Nee,
Nee,
ich
was zu Ende?
wollte nur sagen, also einige Bosse, die bleiben da schon im Gedächtnis, so, finde ich, in dem Spiel.
Aber du sprichst schon richtig an, wenn man es drauf hat. Das ist nämlich das Problem. Ich habe mich teilweise echt schwer getan, einfach mit den Bossen. Ich habe die besiegt, ja, aber ich habe mir schon ein bisschen schwerer getan mit denen. Und da kann im Zweifelsfall auch Frust aufkommen. Ich fand gerade den, ich will jetzt nicht sagen, gegen wen man da kämpft, weil das ein Spoiler wäre, meiner Meinung nach. Aber der Boss am Ende der Ruinen, der ist schon, wenn man da das erste Mal auf den trifft, richtig heftig, weil der macht richtig Schaden. Da sollte man seine Ausrüstung schon angemessen aufgelevelt haben oder bestenfalls die teure Rüstung im Laden gekauft haben, wofür man erstmal das entsprechende Gold braucht. Und auf das Aufrüsten braucht man ja erstmal das Ganze. Man sollte vielleicht auch ein bisschen leveln, weil der kann heftig Schaden austeilen. Ihm Schaden zu, also Schaden auszuteilen gegen ihn, ist aber auch gar nicht so einfach, weil der schon einiges auch einsteckt und die meisten Attacken ihm hält er durch. Deswegen, also da sollte man, ich habe erstmal echt gedacht, als ich gemerkt habe, wie wenig Schaden der nimmt und wie heftig der mich trifft, dass ich den Boss gar nicht besiegen soll, dass so ein typischer Ich werd besiegt Boss ist. Nein, ist er nicht, man soll ihn schaffen. Und da habe ich gemerkt, ups, das kann schon frusten. Und da finde ich gut, allerdings muss man dazu sagen, da muss man sich vor Spielstand entscheiden. Ich habe keine Option gefunden, ich habe extra nachgeguckt, dass man den Schwierigkeitsgrad im laufenden Spiel nochmal ändern könnte. Man muss sich vor Spielstart entscheiden. Finde ich ein bisschen schade, dass ich den später nicht mehr ändern kann, weil man sich ja verschätzen könnte mit dem Schwierigkeitsgrad. Und das fällt halt meiner Meinung nach, wenn überhaupt, bei den Bossen erst auf, weil die normalen Gegner, zumindest bis normal, ich bin nicht höher gegangen, sind halt kein großes Problem. Man hat 5 Schwierigkeitsgrade. Leicht, sehr leicht, normal und dann noch 2 höhere, die ich vergessen habe, wie die heißen, ob die jetzt schwer und sehr schwer heißen oder Albtraum, ich habe es gerade vergessen. Die beiden höheren sind natürlich garantiert, also besonders der höchste ist wahrscheinlich absolut heftig. Der normale hat schon diese fordernden Bosskämpfe. Der sehr leichte wird halt beschrieben, den könnte man, glaube ich, als eine Art Story-Modus verstehen, so wie die Beschreibung klingt. Ich habe mich jetzt nicht ausprobiert, klingt für
Genau.
mich so.
Genauso, ich glaube, wer jetzt denkt, dass er nicht so geübt ist in so Action-Spielen, der kann es definitiv mal auf sehr leicht stellen und mal die Story erstmal gucken und so weiter und dann später vielleicht nochmal auf einen höheren Schwierigkeitsgrad durchspielen. Ich meine, das bietet das
Genau.
Spiel auch gerade, da es so kurz ist, ne?
Ja. Ich wollte nur erwähnt haben, dass es diese Schwierigkeitsgrade gibt.
Mhm.
Schade finde ich halt, wie gesagt, dass ich den Schwierigkeitsgrad nicht im laufenden Spiel ändern darf, falls man sich verschätzt hat, weil dadurch kann es halt sein, dass man dann sagt, oh, ich würde das gerne auf leicht stellen, ich schaffe den Boss sonst nicht, aber danach dann wieder auf normal stellen, weil die einfachen Gegner sonst zu leicht sind, geht nicht. Man muss das gesamte Spiel auf einem Schwierigkeitsgrad bleiben. Ich weiß, das ist, Remake ist jetzt auch schon wieder 20 Jahre alt, das werden sie nicht angepasst haben, hätten sie meiner Meinung nach aber können, wäre jetzt für die Neuauflage des Remakes, die ja sogar einen etwas anderen Namen bekommen hat, schon möglich gewesen, hätte ich mir wie gesagt gewünscht. Ich wollte es nur erwähnt haben, also da sollte man halt wirklich überlegen, welche Schwierigkeitsgrad man nimmt und sich im Zweifelsfall nicht überschätzen, weil die Bosse können im Zweifel auch ein bisschen frustig sein. Natürlich, wenn man sowas mag und sich da reinfuchst und so weiter, sind die schaffbar. Es ist kein Souls-Spiel oder was weiß ich, ein Simpsons-Spiel auf dem NES, das ja eh
oder Battletoads.
Oder Battletoads, genau. Also ist jetzt nicht irgendwie so, aber man muss halt schon wissen, es ist schon, ja, kann schon knackig werden, diese Bosse. Gut. So viel dazu. Ich würde jetzt gerne zum nächsten Punkt übergehen,
ja,
weil wir sowieso schon langsam in diese Einstellungsmöglichkeiten gehen und deshalb mal die Neuerungen ansprechen wollen.
Mhm. Ja, also eine Neuerung auf jeden Fall erstmal die Sprachausgabe.
Ja. Darfst du was zu sagen?
Ja, es gibt eine Sprachausgabe jetzt auf Englisch und auf Japanisch, glaube ich, kann man es stellen.
Genau.
Ja. Und die gab es halt im ursprünglichen Spiel nicht. Und ja.
Also in der PC-Version meinst du?
Genau.
Jetzt, in der,
genau. Ich weiß gar nicht, ob es die. Ich glaube, auf der PSP gab es die auch nicht. Ich glaube, die ist ganz. Ich
kann es nicht sagen, wie gesagt, ich habe es ja vorher nicht gespielt.
Ich habe es ja tatsächlich auch gespielt, aber ich kann jetzt echt nicht, weil die Sprachausgabe, die wäre komplett neu, tatsächlich.
Ja. Also, ich habe. Also, englische Sprachausgabe in der PC-Version scheint es zu geben.
Ah, okay. Dann,
zumindest laut Steam.
Dann gab es die auch vorher. Dann ist es vielleicht einfach eine neue.
Aber keine japanische Vertonung. Die war nicht mit drin in der Steam-Version. Die könnte hinzugekommen sein, außer sie war schon in der PSP-Version. Aber es sind wohl neue Tonaufnahmen für Adel hinzugefügt worden, der jetzt ja nicht selbst spricht, aber der gibt halt andere, noch mehr Geräusche verschiedene von sich.
Ja, genau, so.
Es sind ja Sprachsample zu kleinere drin und
genau.
Sowas.
Er ist halt ein typischer Hauptcharakter, der sprachlos ist. Ne? Ohne,
ganz genau,
ohne Stimme.
Dann haben sie ja als Neuerung neue Charakter-Artworks, also Charakterillustrationen hinzugefügt.
Genau. Kann man aber auch wechseln zwischen den neuen und den alten, wenn man möchte.
Genau. Also wenn man lieber die von 2005 haben will, ich mag die neuen lieber, die gefallen mir besser.
Mhm.
Vom Stil her.
Mhm.
Kann gar nicht sagen, ich habe es beides auch
gesehen,
ich finde sie schicker.
Beide okay. Ja, genau, die neueren sind ein bisschen
schicker. Sind beide schicker. Okay, aber
genau.
Die sind beide okay, beide vollkommen in Ordnung. Ich mag halt die einen lieber als die anderen.
Genau, genau.
Das hat keinen besonderen Grund. Und dann ebenfalls Neuerungen, beziehungsweise auf alle Fälle möglich, ist es, den Soundtrack zu ändern. Wir können natürlich den fantastischen Soundtrack, ich finde den Soundtrack richtig gut.
Unfassbar gut, unfassbar guter Soundtrack,
ja. Das ist schon krass, dieser Soundtrack. Man kann nicht einfach den beibehalten, den für das Spiel entworfenen. Wenn man aber Bock hat drauf und sich denkt, ach, ich will es ein bisschen, sagen wir mal, nostalgischer, retrohafter haben, dann dürft ihr auch hingehen und den Soundtrack in zwei andere Versionen umändern. Und zwar stehen die Versionen des Soundtracks vom PC 8801, also der Ursprungsversion des Spiels, und die Soundtrack-Version vom X68000 zur Auswahl, also als Option zur Verfügung. Finde ich eine nette Sache.
Finde ich auch nett.
Was man zwingend bräuchte, zwingend bräuchte, ich finde sowas immer gut, wenn es drin ist. Es ist jetzt nicht irgendwie die super Bereicherung oder sowas, aber sowas ist schön einfach.
Auf jeden Fall.
Eine Galerie fehlt übrigens. Also eine Galerie habe ich jetzt nicht gefunden, dass man sich da irgendwo Artworks oder sowas anschauen könnte. Das hätte vielleicht noch
schön gewesen. Schade, das wäre noch nett gewesen, ja.
Ja, aber auch so finde ich es vollkommen in Ordnung. Das sind so die großen Neuerungen. Also wie gesagt, es hat jetzt nicht die großen Neuerungen im Vergleich zur PC-Version gespendiert bekommen. aber so Kleinigkeiten halt.
Genau.
Wir haben ja schon gesagt, aber dass der Soundtrack so gut ist.
Ja.
Ja. Ich finde auch beide Sprachausgaben, sowohl Englisch
als auch Japanisch. Ja, beide vollkommen in Ordnung. Genau.
Ja. Genau.
Also der Soundtrack ist ja. Der Soundtrack, der ist ja von Soundteam JDK. Ne, das sind ja die immer die von Falcom, die immer die Musik machen für Ys. Und also, wie du schon sagst, also das ist absoluter Banger sozusagen. Also da sind ein paar Stücke dabei, die sind wirklich, die kann man auch so richtig gut hören.
Ja. Namentlich wird hier genannt Yukihiro Jindo, aber ich glaube, der ist nur für die Arrangierung des Soundtracks zuständig, nicht als Komponist direkt. Also das Arrangement, der hat, also bei dem Spiel jetzt speziell, der ist aber Komponist zum Beispiel von den Soundtracks der letzten Spiele, also 8, 9 und 10 definitiv, oder war er als Komponist tätig.
Also wie ich das hier sehe, sind die meisten Stücke von Mirko Ishikawa.
Ja, das kann gut sein. Ich sag ja, er war fürs Arrangement
genau,
dann hauptsächlich
genau,
zuständig.
Genau,
wahrscheinlich.
Genau.
Wahrscheinlich ist er der Chef vom Soundteam gewesen.
Richtig.
Und hat das dann da dann mitgewirkt.
Richtig. Dran. Also wenn ich ein paar Stücke empfehlen kann, dann auf jeden Fall dann Valestine Castle, also das ist super zum Beispiel, oder Sealed Time, das in diesem Uhrenturm ist, oder halt das vom letzten Boss, das heißt, Moment, The Strongest Foe, also die kann ich mal zum Reinhören zum Beispiel mal empfehlen, also da kann man schon guten Eindruck, oder hier Illburn's Ruins ist auch sowas, oder die Bossmusik Dark Beasts as Black as the Night, das ist auch sehr empfehlenswert, also einfach mal reinhören.
Genau. Und abseits des Soundtracks natürlich dann die Grafik und sowas erwähnenswert. Grafisch sollte man halt sagen, da darf man keine großen Verbesserungen erwarten.
Nee.
Es ist das PC-Spiel, also grafisch gesehen, von 2005. Also wir haben hier ein Spiel von 2005, das allerdings, ich sag mal, in der Auflösung vor allem angepasst wurde, weil die PC-Version hatte noch nicht diese Breitbild in allem Punkten. Also es sieht ein bisschen schärfer aus, einfach das Bild. Mhm. Und auch vom Format ein bisschen anders nochmal, wenn man es mit dem PC vergleicht. Aber das sind jetzt so die minimalen Systemanpassungen, einfach so die Portierungsanpassungen, die für Switch, PS4, PS5 notwendig waren. Sie sind aber jetzt nicht hingegangen, haben irgendwie da Texturen ausgetauscht oder die Figuren erneuert und so weiter. Man muss ja sagen, die Texturen sind 3D-Modelle, wobei ich mich ganz jetzt eigentlich Sprites-3D-Modelle.
Ja, es sind, glaube ich, eher so ein bisschen gerendert sind die, glaube ich.
Ja, genau, sowas in der Richtung.
Genau wie die.
Während die Hinter.
Ja? Also die Charaktere und die Monster auch. Die meisten Bossgegner auch. Allerdings sind ein paar dann auch wie dieser Drache zum Beispiel, sind dann in 3D. Also die sind aus Polygonen. Dann, die so ein bisschen
größer sind. Und die Umgebung ist auch polygonal.
Genau. Also man kann sagen, dass es ein Remaster ist, sozusagen. Also, ne, also es ist halt immer noch letztendlich ein Spiel von 2005, das halt grafisch da so ein bisschen schärfer gemacht wurde, sozusagen.
Genau. Ja, man kann eigentlich sagen, die Switch-Version ist ein Remaster des PC-Remakes.
Genau.
Ganz genau.
Genau.
So ist wahrscheinlich das Beste. Wobei es jetzt nicht mehr, also es ist ein Remaster, ja, aber halt jetzt nicht das Aufwendigste. Aber, ich habe eine Neuerung komplett vergessen,
was
die
drin
steckt.
Was denn? Haben wir was vergessen?
Den Turbo-Modus.
Ach, natürlich, ja klar.
Der Turbo-Modus.
Ja, natürlich.
Ja, dass man jederzeit auf Knopfdruck den Turbo-Modus aktivieren kann, dann läuft das Spiel halt super schnell ab. Man läuft halt auch viel schneller und so weiter. Das ist natürlich super. Ach, und übrigens, diese Audioqualität wurde auch nochmal neu gemastert für die Version.
Richtig, genau. Also ich meine, dieser Turbo-Modus, der ist natürlich besonders gut, wenn man jetzt mal schnell von A nach B nochmal laufen möchte und oder in der Stadt irgendwas erledigen möchte, dann kann man das mal einschalten und dann läuft es halt ein bisschen schneller. Ne?
Ganz genau. Und die Schwierigkeitsgrade waren auch nicht alle in der Ursprungsversion drin. Ich weiß jetzt nicht, ob die welche hinzugekommen sind. Ich würde sagen, der sehr leichte definitiv.
Der ist neu dazu.
Aber ich bin nicht sicher, ob der leicht. Ich bin nicht sicher, ob der leicht oder der höchste Schwierigkeitsgrad als zweites noch hinzugekommen ist.
Ja, da müsste ich nochmal nachdenken.
Kann auch sein, dass die.
Tatsächlich, ja.
Ja, das wüsste ich jetzt aus dem Kopf, also ich wüsste ich jetzt nicht, müsste man nachlesen. Aber wenn man zwei der Schwierigkeitsgrade wohl, oder mehr, vielleicht sind sogar drei hinzugekommen. Und es gab ursprünglich nur zwei oder vielleicht sogar nur einen, das weiß ich jetzt gerade gar nicht. Aber gibt's jetzt die Schwierigkeitsgrade sind auch neu zum Teil. Das hatte ich auch vergessen. So, aber wir haben jetzt über die Grafik auch schon geredet. Jetzt gibt's hier noch die wichtige Frage der Technik, gerade auf der Nintendo Switch.
Immer wichtig, ja.
Ja.
Es ist
und da kann man sagen, es läuft flüssig.
Ja.
Ja. Absolut flüssig.
Wäre natürlich bei einem Spiel letztendlich von 2005 auch schon. Ja, aber man weiß ja nie, ne, bei irgendwelchen Umsetzungen.
Genau. Aber es läuft flüssig in 60 Bildern pro Sekunde.
Das ist natürlich nochmal ein Vorteil. Gerade,
dieses Spiel.
Gerade bei so einem schnellen Action-Adventure, Action-Spiel, action-fokussierten Spiel.
Ja. Genau. Es ist wirklich ein 60 FPS-Spiel, das absolut flüssig auf der Switch läuft. Und das finde ich schon sehr wichtig bei dem Spiel.
Ja, definitiv. Gerade wenn da auch so präzise Sprünge dann teilweise nötig sind oder so, sollte das schon so sein. Definitiv.
Ja.
Gut, kommt ihm auf jeden Fall zugute. Ja?
Ja, definitiv. Ich habe gerade nochmal einen Vergleich zwischen der PC-Version und der Switch-Version vor mir. Also Screenshot von derselben Szene. Es fallen schon Unterschiede auf, und zwar die sind ein bisschen deutlicher, als ich es gedacht hätte. Die Auflösung ist definitiv besser, das Spiel wirkt wesentlich schärfer. Mhm. Ich habe auch ein bisschen das Gefühl, dass die Kamera ein Stück weiter weg ist vom Geschehen, was auch einfach nur daran liegen kann, dass wir jetzt ein breiteres Bild haben und links und rechts mehr zu sehen ist. Die Farben sind ein bisschen besser als auch in der PC-Version. Und das hat unten das Benutzerlayout, also weißt schon, die Anzeigen wurden angepasst. Im Vergleich zum PC. Zum Beispiel ist ja bei der Switch-Version links unten auch Erdals Profil aus der Silhouette zu sehen, also Profil zu sehen, Bild von ihm.
Ja.
Das gab es in der PC-Version
so nicht. Ah, ja, siehst du, das sind so kleine Details, die sind mir jetzt gar nicht irgendwie. Aber gut, ja klar.
Ja. Weil ich auch die da unten angezeigte Ausrüstung von ihm, die er trägt, ist größer dargestellt als in der PC-Version. Und sind so Kleinigkeiten. Auch die eine Leiste, die den Spezialangriff auflädt, die entdecke ich gerade in der PC-Version überhaupt nicht. Die wird wahrscheinlich irgendwo sein. Aber es sind so Kleinigkeiten. Die Benutzeroberfläche von der Switch-Version wirkt wesentlich angenehmer als die von der PC-Version.
Ja, ich habe aber
alles ein bisschen größer, alles ein bisschen.
Ich habe die PC-Version jetzt auch lange nicht mehr gespielt, deshalb. Vergisst man sowas. Aber ja, du hast recht, tatsächlich, ich sehe es auch gerade. Ja, das ist gut.
Auch die Schadenszahlen, die man den Gegnern, sind viel größer geschrieben, wodurch man viel eher sieht, wie viel Schaden man austeilt.
Auch gerade jetzt, wenn man im Handheld-Modus spielt, ist das natürlich auch nicht schlecht. Ne?
Ich denke, das ist mit ein Grund, warum das alles vergrößert wurde, weil du musst halt bedenken, PC ist nochmal was anderes als jetzt Switch, Handheld-Modus, Fernseher oder auch PlayStation-Fernseher. Ja. Da brauchst du dann größere Schrift. Und so weiter, automatisch, und das haben sie halt angepasst. Entschuldigung. Gut. Ich denke aber, da haben wir jetzt auch genug zu gesagt, auch zu Grafik und Technik. Wie gesagt, ich mag den Stil auch sehr gerne, obwohl er nicht ganz zeitgemäß ist. Finde ich, ist es ein schickes Spiel. Gefällt mir. Es hat so was Charmantes einfach an sich.
Ja, ein bisschen Nostalgisches, ja.
Genau, ganz genau. Ich glaube, wir haben aber zum Spiel jetzt wirklich so weitgehend alles gesagt.
Würde ich auch sagen, ja.
Und ja, da kannst du mal kurz dein Fazit geben.
Ja, also ich bin der Odin Felgana ist wirklich einer meiner absoluten Lieblingsteile der Reihe. Und ich bin wirklich froh, dass der jetzt auch wirklich dann nochmal auf neuen Konsolen dann auch spielbar ist. Und wie gesagt, die Umsetzung ist gut, schönes Remaster und also absolut empfehlenswert. Ich bin da vielleicht auch ein bisschen voreingenommen, aber ich find's einfach sehr, auch ein bisschen zeitlos fast irgendwie so. Ne? Es ist halt ein etwas älteres Spiel schon, aber funktioniert auch heute noch, einwandfrei.
Ja. Ne? Ich kann dir eigentlich nur zustimmen. Ich habe das Spiel echt gerne gespielt. Ich kannte es ja vorher noch nicht. Und wie gesagt, ich habe ja auch insgesamt von der Reihe noch nicht so viel gespielt. Aber hat mir unglaublich gut gefallen. Ich finde, das ist echt ein sehr, sehr schönes, kleines Action-Rollenspiel aus Japan, das ich jedem wirklich empfehlen kann, der so Spiele mag. Und Ja, gerade weil es auch eine sehr gute, also wirklich gute Switch-Umsetzung hat.
Ja.
Sowohl die Verbesserung als auch die Aufwertung der Optik und so weiter und so fort. Das läuft flüssig. Also ja, top, top. Da finde ich wirklich schön.
Ja, genau.
Um hier kurz noch zu erwähnen, preislich liegt das Spiel im eShop bei 29,99 €, falls jemand interessiert dran ist. Es gibt aber auch eine Retail-Version des Spiels. Die kostet normalerweise 10 € mehr, also 39,99 € kriegt man zum Teil aber auch schon für ein paar Euro weniger. So um die 35 € war das, was ich so grob gesehen hatte. Also, falls da jemand Interesse hat und lieber eine Retail-Version haben möchte, kann man auch das danach Ausschau halten. Ja, kriegt man bei dem eigentlich bei jedem gängigen Händler. Das sollte jetzt nicht das Problem sein, dieses Spiel zu bekommen. Ja, genau. Damit sind wir mit unserem heutigen Thema durch. Aber wir wollen noch kurz über Ys weiterreden. Wir wollen
Ja.
Ys nicht ganz verlassen, sondern nur sie aus in Fel'Ghana. Und zwar will ich ganz kurz die Zukunft der Reihe anmerken. Also wir wissen natürlich nicht, was jetzt in Entwicklung gerade ist für einen nächster Teil. Es kommt definitiv ein weiterer Teil. Die Reihe ist beliebt. Die Reihe wird, denke ich, noch von Falcom weiter
Definitiv.
fortgesetzt.
Und
Die gehen jetzt gerade.
es sind noch viele Jahre von Adol, von denen wir noch nicht wissen, was er da gemacht hat.
Ganz genau.
Ich glaube nicht, dass der in einem Jahr mal gemütlich zu Hause gesessen hat und gedacht hat, nö, jetzt mache ich mal nix. Ich glaube, so ist der
Nee,
nicht.
das passt nicht zu ihm.
Ich glaube,
Also,
ja.
wenn man mal so in die Vergangenheit der letzten Teile schaut, kann man sagen, dass im Schnitt so alle 3 bis 4 Jahre ein neues Ys-Spiel erscheint. Also, wenn man jetzt 8, 9 und 10 als da Beispiel nimmt. Zwischen Ys 7 und Ys 8 lagen tatsächlich 7 Jahre, aber da sind halt auch Ys vs. Trails in Sky und Ys Memories of Celesetta erschienen als neues Remake. Das heißt, trotzdem waren da 2 Spiele in diesen 7 Jahren vorhanden. Und dann, wenn man dann Ys Memories of Celesetta und nicht das Spin-off, also das Crossover-Ding da nimmt, dann hätte man auch hier den 3 bis 4 Jahresrhythmus beibehalten. Also kann man hier wirklich sagen, dass wir so, wenn jetzt 23 als letztes Jahr genommen wird, dass wir im wahrscheinlichen Fall irgendwann 2026, 2027, zumindest in Japan, wenn sie sich dem bleiben, wie sie sind, ja, mitrechnen können. Vorher werden wir allerdings noch eine weitere Version, eine neue, verbesserte Version von Ys 10 bekommen. Also Ys 10 Nordics hieß es ja ursprünglich, würde jetzt Ys 10 Proud Nordics heißen. Da waren einige schon verwirrt, weil das wurde gar nicht so lange nach der Veröffentlichung von Ys 10 im Westen
Ja,
bekannt
ich glaube
gegeben.
einen Monat oder zwei später tatsächlich, ja.
Genau, und da gab es dann so ein bisschen Verwirrung. Allerdings hat man, war halt jetzt schon, und es wurde auch keine Systeme genannt bis damals dann, für welches System erscheint dieses Proud überhaupt bisher. Also man hat auf Screenshots natürlich die PlayStation Eingaben gesehen, aber trotzdem haben sie kein System bekannt gegeben. Man musste aber bedenken, zu dem Zeitpunkt war das Spiel halt auch schon über ein Jahr alt in Japan. Und das ist halt auch noch so ein Punkt. Mittlerweile haben sie sich dazu geäußert und haben zumindest ein einziges System genannt, auf dem diese Version erscheinen wird. Das ganze Ding soll in Japan wohl im Sommer erscheinen und wahrscheinlich noch dieses Jahr auch in Europa und Nordamerika. Und zwar soll Ys 10 Proud Nordics für die Switch 2 erscheinen.
Sehr schön, finde ich
Und das ist
schon
auch
mal
wirklich das
gut.
einzige bisher genannte System. Also es wird natürlich davon ausgegangen, aufgrund der bisherigen Spielszenen mit PlayStation-Controllern, dass da auch eine PS5-Version zumindest, aber wahrscheinlich auch PS4-Version kommen wird.
Bestimmt, ja.
Wäre auch naheliegend, weil das ist ja eigentlich PlayStation ist ja eigentlich so das Stammsystem für die Ys-Reihe. Und ja. Aber ich finde es sehr schön, dass da eine Switch 2-Version kommt, weil ich habe dieses Spiel ja noch nicht gespielt und vielleicht mal abwarten, wenn es denn, werde ich es vielleicht dann auch sogar auf der Switch 2 spielen. Hängt natürlich davon ab, wie dann die PS5-Version aussieht und ob eine PS5-Version kommt und so weiter und so fort.
Genau, ganz genau. Und ich hoffe ja immer noch, dass es von Ys 5 demnächst mal irgendwie ein Remake gibt oder so, weil das ist der einzige Teil auf dem Super Nintendo, der exklusiv für Super Nintendo erschienen ist. Ich glaube, es gab mal eine Version noch für die PS2, glaube ich, aber sonst ist das nie umgesetzt worden. Und das ist der einzige Teil, der so ein bisschen stiefmütterlich bisher behandelt wurde. Ich hoffe, dass der fünfte Teil da mal was Neues, eine neue Auflage bekommt. Das wäre auch irgendwie cool.
Mhm. Das wär richtig gut. Also ja, es gab ein Remake für die PS2.
Mhm.
Und das wurde damals von Arc System Works entwickelt und von Taito veröffentlicht.
Ah ja, okay. Ja, da war so ganz, ganz irgendwo hinten in meinem Gehirn war da irgendwas, dass es da irgendwie doch noch ein Remake zumindest gab. Aber naja, so Adults Ausflug in die Wüste würde ich dann doch nochmal gerne in der neuen Version sehen. Das fände ich cool.
Ja. Man muss sagen, diese PS2-Version, wenn ich mir die, ich glaube, optisch hat die schon auch an hier das, was wir da jetzt haben, erinnert, wenn ich nicht komplett täusche.
Ja,
auch die so PS2-Version.
Bisschen. Ja.
Ja. Auf jeden Fall wäre natürlich schön, vielleicht ist es sogar wirklich der nächste Teil, statt einem komplett neuen, das nächste Remake, ist ja nicht auszuschließen.
Ja.
Also nach Ys 10, Proud Nordics, dann vielleicht eine Neuauflage von Ys 5, vielleicht ein komplett neues Remake. In der heutigen 3D-Verfolgerperspektive, die wir ja in den neueren Teilen auch haben. Vielleicht aber auch eine Umsetzung oder einen Remaster einfach nur der PS2-Version, eine deutlich aufgebesserte, wäre ja auch vollkommen in Ordnung.
Auf jeden Fall, ja.
Ja, also mal abwarten. Es würde mich freuen, einfach, auch wenn ich vielleicht selbst nicht spiele und mich selbst nicht so betrifft, einfach damit alle Spiele der Reihe auch außerhalb Japans erhältlich sind.
Ja.
Was ich mir wünschen würde, wäre, dass die fehlenden Teile, also sowas wie Ys Origin, Ys 1 und 2 Chronicles, Ys 4 und so weiter, dass die alle auch auf die Switch 2 kommen.
Ja,
oder
das,
sogar Switch 1 noch, wenn es
das geht. Das wäre wirklich schön. Ja, so hat mich auch eh gewundert, dass jetzt Ys 1 und 2 Chronicles noch gar nicht erschienen ist auf neuen Konsolen, sondern dass es nur auf dem PC verfügbar ist. Ne? Und halt auf der PSP.
Finde ich auch sehr, sehr schade. Ich glaube, von Ys Origin gibt es sogar eine Switch-Version. Weil ich sie eben genannt habe. Davon
ja, Origin gibt es eine Switch-Version, definitiv.
Meine ich nämlich, genau. Das, weil ich es eben genannt habe, das ist nämlich dann falsch gewesen. Davon gibt es die Switch-Version, also das bekommt man. Ansonsten ist auf der Switch, um